Kampf gegen Covid-Impfstoffhersteller. Doch ist der Druck von Big Pharma zu groß? Kriegsgefahr steigt. 20.000 Ukraine-Kämpfer in Deutschland ausgebildet. Und Corona-Aufarbeitung? Machtmissbrauch von ÖVP muss aufhören. Interview des Tages mit FPÖ-Abgeordneter Dagmar Belakovic. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Im US-Bundesstaat Texas könnte ein neues Gesetz Covid-Impfstoffhersteller nun für Impfschäden haftbar machen. Ein entsprechender Gesetzesentwurf wurde bereits vom Repräsentantenhaus mit deutlicher Mehrheit angenommen. Doch der Senat verweigerte bislang die Behandlung des brisanten Vorstoßes. In Texas müssen Gesetze beide Kammern passieren, bevor sie dem Gouverneur zur Unterschrift vorgelegt werden. Die Haftungsfrage gilt gerade bei Covid-Injektionen als politisch hochsensibel. Möglicherweise stoßen die Pläne auf Widerstand bei jenen Senatoren, die enge Verbindungen zur Pharmaindustrie haben. Hinzu kommt, nach Bundesrecht sind Impfstoffhersteller in den USA noch bis 2029 generell von der Haftung befreit. Mehrere Abgeordnete riefen nun die Bürger dazu auf, Druck auf die Senatoren auszuüben. Denn das Zeitfenster zur Behandlung im Senat schließt sich bald, andernfalls verfällt der Gesetzesentwurf. Die Initiatorin des Gesetzes, Abgeordnete Shelley Luther, sagte dazu:
Wenn Sie in Texas für einen Impfstoff werben, müssen Sie den Texanern Rede und Antwort stehen. Es ist an der Zeit, dass die große Pharmaindustrie ihren Worten Taten folgen lässt.
Doch eine bahnbrechende Entwicklung könnte es nun auch gegen Covid-Impfhersteller Pfizer geben. Denn im US-Bundesstaat Kansas urteilte nun ein Bundesrichter, der Pharmakonzern kann wegen Irreführung im Zusammenhang mit seinen Covid-Injektionen verklagt werden. Generalstaatsanwalt Chris Kobach wirft Pfizer vor, Risiken wie Myokarditis, Perikarditis, Schwangerschaftskomplikationen und sogar Todesfälle bewusst verschwiegen zu haben, obwohl diese dem Unternehmen längst bekannt gewesen seien. Trotzdem habe der Konzern seine Genspritze weiterhin als sicher und wirksam beworben und damit die Öffentlichkeit gezielt getäuscht. Zwar wird Pfizer erwartungsgemäß Berufung gegen das Urteil einlegen, sollte die Entscheidung jedoch bestehen bleiben, droht dem Konzern ein öffentlicher Prozess vor dem Staatsgericht von Kansas. Dort müsste Pfizer seine umstrittenen Werbemethoden offenlegen. Für viele Kritiker ist das Urteil ein Wendepunkt. Nicht unbedingt in der Frage der Haftung für Impfschäden, aber in Bezug auf irreführende Vermarktung. Ray Flores, Rechtsberater von Children's Health Defense, erklärte dazu: Das ist das erste Urteil seiner Art, das erklärt, dass Pfizer mit seinen Täuschungen keinen Freibrief erhält. Es eröffnet die Möglichkeit, dass Pfizer für sein Fehlverhalten in großem Umfang zur Verantwortung gezogen wird. Und zur Corona-Aufarbeitung kommen wir noch einmal im weiteren Verlauf dieser Sendung im Interview des Tages. Seit Oktober 2022 hat Deutschland mehr als 20.000 ukrainische Kämpfer auf eigenem Boden trainiert. Das geht aus aktuellen Zahlen der EU-Ausbildungsmission EUMEM hervor. Hauptstandort der Schulungen ist Strausberg bei Berlin. Dort werden die Teilnehmer unter anderem im Umgang mit deutscher Artillerie wie der Panzerhaubitze 2000 ausgebildet. Auch Spezialeinheiten durchlaufen dort intensive Trainingsprogramme. Der Lehrplan reicht von Infanterietaktiken über Minenräumung bis hin zu Führungsstrategien. Künftig soll der Fokus verstärkt auf der Fortbildung ukrainischer Ausbilder liegen, damit diese ihr Wissen im Heimatland weitergeben können. Pikant dabei, erst vergangene Woche hatte Bundeskanzler Friedrich Merz in seiner Regierungserklärung betont, Deutschland wolle keine Kriegspartei werden. Gestern wurde die Kündigung des privaten Bankkontos von Auf1-Moderatorin Elsa Mittmannsgruber bekannt. Doch die Auf1-Frontfrau lässt sich nicht einschüchtern. Denn was will das System mit diesen Methoden erreichen? Das erklärt Elsa Mittmannsgruber in ihrer neuesten Stellungnahme.
Also erstmal, ich lasse mich ganz sicher nicht einschüchtern, ganz im Gegenteil. Ich sehe es ja fast ein bisschen wie ein Ritterschlag, denn es ist ja nichts Alltägliches, dass einer Privatperson einfach das Konto gekündigt wird, selbst wenn die Person in der Öffentlichkeit steht. Aber es zeigt ganz klar, dass ich scheinbar als Person einen Nerv getroffen habe. Und das ist ja ganz gut, denn das will ich ja erreichen. Aber das tröstet natürlich nicht darüber hinweg, dass das alles mit extrem viel Aufwand verbunden ist, dass man jetzt eine neue Bank suchen muss, neues Konto eröffnen, neue Karten beantragen, dass man überall bei Behörden, Steuerberater, sonstigen Einrichtungen, Arbeitgeber, Kindergarten, Schule, die Kontonummer, die neue Kontonummer bekannt geben muss, das alles umstellen muss, Kreditkarte und so weiter. Also da ist kommt jetzt eine lange Liste auf mich zu, die ich abarbeiten muss, und das ist natürlich ärgerlich, mit viel Zeit und Energie verbunden, aber das soll es ja auch, also es soll die Menschen ja eben beschäftigen, das ist ja auch ein Mitgrund für solche Kontokündigen, es soll sie beschäftigen und es soll sie eben einschüchtern, ihnen Angst machen. Und ich muss auch sagen, Angst hat es mir keine gemacht, aber ich war im ersten Moment wirklich schockiert, weil, wie gesagt, das ist eine neue Dimension, dass man jetzt einfach so mir als Privatperson, einer Privatperson das Konto kündigt. Und es hat viele auch in meinem Umfeld nachdenklich gemacht. Bis jetzt hat es ja immer hauptsächlich auf eins als Medium getroffen. Das Medium soll gestoppt werden. Aber jetzt mich. Und ja, wie gesagt, es zeigt mir aber, dass scheinbar mein Tun wirkt. Und das bestärkt mich. Und das lässt mich jetzt so weit gehen, dass ich sage, ja, jetzt erst recht, jetzt mache ich erst recht weiter.
Und was bedeutet das für jeden Einzelnen?
Also im ersten Moment mag es für die Zuseher, für viele da draußen recht wenig bedeuten, aber die Betonung liegt auf im ersten Moment, denn es ist klar, dass zuerst die Gesichter, also die Personen, die in der ersten Reihe stehen, angegriffen werden, wenn ein System ins Wanken gerät. Also man kann sagen, wir fungieren ein bisschen so wie Schutzschilder. Wir wollen ja eben dieses autoritäre Regime aufhalten. Wir wollen ja nicht, dass es durchdringt. Aber Schutzschilder brauchen jemanden, der sie hält, also einen Rückhalt. Und das sind eben die Menschen da draußen, das sind die Zuseher. Und wenn dieser Rückhalt fehlt, dann brechen irgendwann auch die Schutzschilder weg. Und dann werden solche Maßnahmen wie Kontokündigungen letztendlich alle treffen. Und es wird auch nicht bei Kontokündigungen bleiben, denn das ist ja nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, wie dieses Regime agiert und wie es weiter handeln wird.
Am Mittwoch hat die Europäische Union Sanktionen gegen die deutschen Blogger Alina Lipp und Thomas Röper verhängt. Doch welche Konsequenzen diese beispiellose Entscheidung tatsächlich hat, bleibt weiterhin unklar. Insbesondere die Frage, ob den beiden künftig die Einreise nach Deutschland verweigert werden könnte. In diesem Fall wären sie de facto ausgebürgert. Auffällig ist, die Bundesregierung scheint sich genau zu dieser entscheidenden Frage bewusst nicht äußern zu wollen. Nach Informationen von Auf 1 liegt die Zuständigkeit für ein mögliches Einreiseverbot federführend beim Bundesinnenministerium. Doch ausgerechnet das Haus von Minister Alexander Dobrindt weist jede Verantwortung von sich. Auf Anfrage erklärte die Pressestelle lediglich: Ich bitte Sie, sich hierzu an die Kolleginnen und Kollegen im Auswärtigen Amt zu wenden. Doch auch dort, im Ressort von CDU-Politiker Johann Wadephul, blieb man vage. Dort hieß es ausweichend, der für die beiden Fälle relevante Ratsbeschluss sieht vor, dass Mitgliedstaaten ihren Staatsbürgern nicht die Einreise in ihr Staatsgebiet verweigern müssen. Nicht müssen heißt im Umkehrschluss, sie dürfen. Was das für Lipp und Röper konkret bedeutet, bleibt offen. Frühjahr 2025 und so sieht Meinungsfreiheit in Europa heute aus. Deutschen Bloggern droht die Einreiseverweigerung ins eigene Land. In Österreich wird einer kritischen Journalistin kurzerhand das private Konto gekündigt. Und in Berlin plant die neue Koalition ein Lügenverbot für Medien, was Kritiker als Vorstufe zur offiziellen Zensur bezeichnen. Währenddessen pumpt die EU 5,5 Millionen Euro in den ehemaligen CIA-Sender Radio Freies Europa zur Förderung von, wie es heißt, unabhängiger Berichterstattung. Das Auswärtige Amt erklärte dazu auf Anfrage von Auf 1 wörtlich: Freie, unabhängige Medien sind ein unverzichtbarer Teil jeder Demokratie. Als europäische Demokratien und Mitglieder der EU haben wir großes Interesse daran, dass Menschen, insbesondere in Ländern mit eingeschränkter Pressefreiheit, weiter Zugang zu unzensierten Informationen haben. Na dann, willkommen in der freien Welt. Die Berliner sollen offenbar noch stärker zu Vielfalt und Diversität erzogen werden. So jedenfalls legt es ein Antrag der Grünen im Abgeordnetenhaus nahe. Die Fraktion fordert, zentrale Orte der Hauptstadt, wie die Straße unter den Linden, künftig während des islamischen Fastenmonats Ramadan festlich zu beleuchten. Finanziert werden soll dies auch aus Mitteln der Tourismusförderung. Die Begründung lässt aufhorchen. Es gehe darum, politisch erwünschtes Verhalten zu fördern. Wörtlich heißt es im Antrag, als marginalisierte Gruppe erleben Musliminnen viel Ablehnung, Diskriminierung und Ressentiments. Es bedarf insofern Maßnahmen, die zu mehr Akzeptanz und der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts führen. Die Anbringung einer Ramadan-Beleuchtung ist dabei ein kleiner Schritt. Kritik kommt von der AfD. Der integrationspolitische Sprecher Hugh Bronson erklärte gegenüber auf 1, für den Ramadan sollen Steuergelder über den Umweg der Tourismusförderung herhalten, wobei allein die Annahme einer Ramadan-Beleuchtung würde Touristen anziehen, geradezu grotesk ist. Auch der fraktionslose BSW-Abgeordnete Alexander King lehnt den Vorstoß ab. Sein Büro teilte auf Anfrage mit, Herr King wird dem Antrag nicht zustimmen. Obwohl die Bundespolizei nach eigenen Angaben durch die verstärkten Grenzkontrollen an ihre Kapazitätsgrenzen stößt, fordert sie offenbar nur selten Unterstützung durch die Landespolizeien an. Dieses Bild ergibt sich aus umfangreichen Recherchen von Auf 1, basierend auf Anfragen an das Bundesinnen- und Verteidigungsministerium. Alle Landesinnenministerien sowie die Bundespolizei selbst, so erklärte das Thüringer Innenministerium gegenüber unserer Redaktion eindeutig, ein entsprechendes Amtshilfeersuchen seitens der Bundespolizei ist uns nicht bekannt. Ähnlich äußerte sich das Innenressort in Sachsen. In Bayern hingegen bestätigte man, dass die Bundespolizei die bayerische Grenzpolizei um, Zitat, zusätzliche Unterstützung gebeten habe. Zuvor hatte der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft Andreas Roßkopf betont, die Beamten könnten die Kontrollen angesichts der Personalbelastung nur noch wenige Wochen aufrechterhalten. Kritiker werten diese Aussagen als Vorbereitung für ein schnelles Ende der Maßnahmen. Es war ein emotionaler Auftritt von Donald Trump. Den Besuch seines südafrikanischen Amtskollegen Cyril Ramaphosa nutzte der US-Präsident, um auf ein lange totgeschwiegenes Verbrechen aufmerksam zu machen. Die anhaltende Gewalt gegen Weiße in Südafrika. Kritiker sprechen sogar von einem schleichenden Völkermord. Die Regierung in Pretoria bestreitet die gezielten Überfälle und Morde, ebenso wie viele europäische Systemmedien. Und das, obwohl radikale Politiker in Südafrika ihre Haltung ganz offen zur Schau stellen, sogar im Parlament. Trump zeigte entsprechende Aufnahmen von Mitgliedern der Partei, Kämpfer für wirtschaftliche Freiheit, die in Uniform auftreten und zur Gewalt aufrufen. Hören Sie dazu einen Kommentar von Auf1-Chefredakteur Stefan Magnet.
Was Trump tat, das ist nun ein sogenannter Gamechanger. Er verändert das Spiel, er verändert die Diskussion, er holt die Verbrechen an Weißen in die Debatte, wo man sie so geschickt und aufwendig rausgedrängt hatte. Rund 30 Jahre nach dem Ende der Apartheid in Südafrika verlangte Trump von Ramaphosa eine Erklärung für das Schicksal weißer Farmer in Südafrika. Die Menschen würden in ihrer Heimat hingerichtet und ihr Land werde beschlagnahmt. Schon in den letzten Wochen hatte Trump der Regierung in Südafrika wiederholt einen Genozid, einen Völkermord an den Nachfahren weißer Kolonialisten vorgeworfen, die ab dem 17. Jahrhundert nach Südafrika eingewandert waren. Überwiegend waren diese Einwanderer aus den Niederlanden, aber auch teilweise aus dem Rheinland, aus Deutschland. Ich zeige Ihnen das noch einmal ein paar Sekunden in Großformat. Der Kommunistenführer Julius Malema sang das Kampflied Kill die Buren, Kill die weißen Farmer im Stadion in Johannesburg 2023.
100, 100, come on! Wasser. 100 기타 기나메. 이르바타 와타 타마루모 타마루모 루모 하시차. Where were you when I'm fit? Where were you when I'm dead? So fast, Kichi, Emoye, so fast, Kichi, Etati, Kichi, Kichi, Kichima, Sipram Konto, Alliance, shoot to kill, Kamaza, kill the poor, the farmer, kill the poor, the farmer, brr, pa, pa, attention.
Wenn Sie nicht auf X sind, wenn Sie nicht auf Telegram sind, wenn Sie nicht alternative Medien allen voran auf 1 konsumieren, dann kennen Sie diese Aufnahmen nicht und Sie werden sie auch sonst nirgends zu sehen bekommen, denn im öffentlich-rechtlichen oder bei den Konzernmedien werden Ihnen diese Aufnahmen nicht gezeigt.
Die vollständige Sendung von Stefan Magnet finden Sie unter www.auf1.tv. Dort hören Sie Wahrheiten, die das politisch korrekte System verschweigt oder gar leugnet. Auf 1 durchbricht diese Mauer des Schweigens und genau deshalb sollen wir finanziell vernichtet werden. Mit Kontosperren, mit finanziellem Druck. Uns droht der Sendeschluss noch in diesem Sommer. Doch Sie, liebe Zuseher, können das verhindern. Helfen Sie uns mit einer Spende per Kreditkarte oder PayPal oder durch einen Einkauf im Auf 1 Shop unter www.auf1.shop. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Interview des Tages. Ob nun die Corona-Zeit im österreichischen Parlament tatsächlich aufgearbeitet werden soll, darüber habe ich mich mit der Nationalratsabgeordneten der FPÖ, Dagmar Belakovic, unterhalten. Am gestrigen Mittwoch beantragte die FPÖ den ersten Untersuchungsausschuss, der die österreichische Corona-Politik kritisch beleuchten soll. Doch was genau ist von dem Ausschuss zu erwarten und was möglicherweise nicht? Darüber spreche ich nun mit der Nationalratsabgeordneten Dagmar Belakovic. Frau Belakovic, ich grüße Sie. Die FPÖ hat gestern den ersten Untersuchungsausschuss beantragt, der sich unter anderem mit dem Thema Corona beschäftigt. Die übrigen Parteien kündigten aber bereits Widerstand an. Kommt jetzt der U-Ausschuss oder nicht?
Ja, das wird am Ende des Tages ein Gericht entscheiden, aber ich gehe schon davon aus, dass er kommen wird. Vor allem die Regierungsparteien, vor allem hier die konservative Österreichische Volkspartei, hat noch jeden Untersuchungsausschuss beeinsprucht. Und alle sind immer wieder gekommen. Das ist einfach so ein Teil des politischen Geplänkels. Man kann damit den Start des Untersuchungsausschusses zwar verzögern, aber man kann ihn nicht verhindern.
Also auch wenn der Untersuchungsausschuss wie geplant durchgeführt wird, stellt sich uns natürlich die Frage, glauben Sie persönlich an eine ehrliche Untersuchung des Themas, wenn alle anderen Parteien sich bereits jetzt dem entgegenstellen?
Ja doch, weil die Frage ist ja nicht, ob sich die anderen Parteien an einer Aufklärung beteiligen, sondern die Frage wird sein, bekommen wir tatsächlich auch alle Unterlagen? Unterlagen aus diesen Corona-Gremien, die ja vor allem im BMI stattgefunden haben. Unterlagen auch über Einsatzprotokolle von Corona-Demos, also von Maßnahmen gegen der Demos, die ja teilweise tatsächlich verboten wurden. Warum wurden die verboten? Unter welchen fadenscheinigen Gründen? Was waren die ausschlaggebenden Gründe? All diese Protokolle gibt es ja. Warum wurden Demonstrationsteilnehmer ohne Grund, ohne Ersichtlichen einfach eingekesselt? Ich bin der Zeitzeuge, ich war selbst mittendrin fast in einem Kessel. Ich war damals mit meiner Mitarbeiterin die zwei Letzten, die da noch nicht hinter uns haben, die den Kessel aufgebaut, ohne ersichtlichen Grund. Auch davon erwarten wir uns natürlich auch Einblicke, warum ist das passiert? Wer hat hier diesen Einsatzbefehl gegeben? Auch die Frage, wie ist man umgegangen mit einzelnen Personen, teilweise mit alten Leuten? Was war da der Hintergrund? Also ich denke schon, dass etwas rauskommen wird. Ich möchte euch alle, die glauben, wir werden da jetzt irgendwelche Dinge aufklären im Reich von Impfungen oder Ähnlichem, die muss ich gleich enttäuschen. Das ist nicht etwas, was man in Österreich aufklären kann. Das wäre auf europäischer Ebene zu klären, wie es zu diesen ganzen Verkauf, also Verträgen gekommen ist. Das können wir in Österreich leider nicht aufklären.
Tatsächlich soll jetzt nicht nur die Corona-Aufarbeitung behandelt werden, sondern auch der Todesfall von Christian Pilnatschek. Wie kam es zu dieser Entscheidung, Frau Belakovic?
Es geht nicht um den Todesfall, wir sind keine Kriminalisten, sondern es geht darum, wurde interveniert. Also es sind hier Dinge passiert beim Auffinden der Leiche eines nicht Unbekannten, also eines Prominenten, wurde sofort die Selbstmordthese gesagt. Die Ärztin, die Gemeindeärztin, die als erstes dort vor Ort war, hat also sich auch im Nachhinein beklagt. Sie hat von Anfang an eine Obduktion anordnen wollen. Das wurde damals von den Polizisten, also quasi, und das sagt, ist jetzt übertrieben, das konnten die nicht, aber die haben das also wirklich ins Lächerliche gezogen. Und da stellt sich halt die Frage, wurde hier Einfluss genommen auf die Ermittlungsarbeiten? Es sind die elektronischen Geräte des Sektionschefs nicht gesichert worden. Warum nicht? Also was ist mit denen eigentlich passiert? Warum sind die dann, auf welchen Wegen sind die zu Medien gelangt? Wie kann es sein, dass das Telefon hier einfach vernichtet worden ist? Also das sind so viele Dinge, die hier eigentlich aufgeklärt gehören, wo man sich eigentlich fragt, ist das nur Dummheit gewesen oder hat es da tatsächlich auch politische Intervention gegeben, dass da nicht ganz genau hingeschaut wird. Man darf nicht vergessen, der Sektionschef Pilnacek war einer der mächtigsten Sektionschefs im Justizressort. Der hatte natürlich Überblick über die wichtigen großen Strafverfahren in der Republik Österreich. Und ich glaube, das ist eigentlich naheliegend, dass man sagt, also man muss einmal seine technischen Daten sollte man eigentlich sichern. Offensichtlich wollten manche das nicht.
Frau Belakovic, die Entscheidung, beide Themen in einem Ausschuss zu behandeln, bringt ja auch Nachteile mit sich. So erstreckt sich der Untersuchungsauftrag nur auf Themen in dem Verantwortungsbereich des Innenministeriums. Warum muss sich etwa das Gesundheitsministerium nicht für die Einführung der Impfpflicht verantworten? Sie haben zwar schon die EU als dafür verantwortlich bezeichnet. Dennoch, wenn es um die Impfpflicht in Österreich geht, könnte man doch auch das Vorgehen des Gesundheitsministeriums mal auf den Prüfstand stellen.
Nein, die Einführung der Impfpflicht ist ein Thema, das wir gar nicht untersuchen müssen, weil wir ja wissen, wie es zustande gekommen ist. Das war im Zuge der Landeshauptleute-Konferenz. Da hat man sich eben entschieden, das jetzt doch zu machen. Verkündet wurde es vom damaligen Bundeskanzler Schallenberg, später Außenminister, dann wieder Bundeskanzler. Die Österreicher wissen darüber Bescheid über die Person. Was soll man da jetzt, also das Zustandekommen einer Impfpflicht, die dann auch beschlossen wurde im österreichischen Parlament, wo transparent die Zuseher, wir Fernsehgeräte sehen konnten, wer alle zugestimmt hat, hat relativ weniger damit zu tun, mit einer politischen Einflussnahme, die man hier versuchen möchte aufzuklären. Die Frage im Rahmen einer Impfpflicht ist ja, wie soll ich sagen, ein Untersuchungsausschuss kann ja nur eine politische Verantwortung untersuchen. Und wer für die Impfpflicht verantwortlich ist, liegt klar auf dem Tisch. Weniger klar ist es aber, warum wurden Demonstranten gepiesackt, beispielsweise. Und wenn Sie sagen, es ist nur das BMI, dann muss ich kurz widersprechen, es geht in Richtung BMI, BMJ, also Justizressort und Bundeskanzleramt. Und da ist schon der ganz große Teil von Corona natürlich zu Hause auch, dass das Gesundheitsressort auch teilweise Verordnungen rausgebracht hat, ja. Aber da wissen wir auch, wenn der Gesundheitsminister eine Verordnung rausbringt, dann hat er die rausgebracht. Da gibt es nichts in dem Sinn zu untersuchen. Also das ist eher schwieriger. Spannender ist hier vielmehr die Protokolle, was wurde im Vorfeld dessen in den politischen Gremien besprochen. Und diese Gremien haben getagt, entweder im Bundeskanzleramt oder im Innenministerium. Der Gesundheitsminister war in dem Fall, also ohne ihn jetzt in Schutz nehmen zu wollen natürlich, aber er war das ausführende Organ dieser Expertengruppe, wo er zwar auch drinnen gesessen ist, aber die hat nicht im Gesundheitsressort tatsächlich stattgefunden. Und es ist in Österreich auch so, und wir wissen das, und das zeigt auch die Erfahrung, es geht nicht ein Minister her und gibt eine Verordnung raus, sondern da gibt es Spiegelungen, nennt sich das. Also da müssen beide Koalitionspartner, damals waren es zwei, zustimmen. Es wird hin und her, wie ein Ping-Pong-Ball hin und her geschickt, da geht es tatsächlich um Punkt und Beistrich. Also man muss sich schon von dem Glauben verabschieden, dass irgendein Minister, vor allem eines sehr kleinen Koalitionspartners, wie es die Grünen waren, tatsächlich im Alleingang eine Verordnung rausschicken kann. Das war abgesprochen, jedenfalls mit dem Bundeskanzleramt. Und daher ist es auch viel wichtiger, die Gremien, die im Bundeskanzleramt getagt haben, zu untersuchen, zu schauen, was geben dort die Protokolle her. Gibt es dort Besprechungen und wie ist diese Meinungsfindung erfolgt, dass man die eine oder andere Verordnung rausgibt? Auch in Richtung übrigens Impfpflicht. Nur bei der Impfpflicht ist es so, da tun wir uns ein bisschen schwer, weil sich die sogenannte Landeshauptleutekonferenz, die es eigentlich nicht gibt, die aber sich selbst irgendwann etabliert hat, ja nicht unter der parlamentarischen Kontrolle unterliegt.
Da gibt es viele Parallelen zu Deutschland. Deshalb möchte ich an dieser Stelle noch eine Frage nachreichen, Frau Belakovic. Die größten Oppositionsparteien in Deutschland und in Österreich treiben viel voran, werden aber massiv blockiert. Wie frustrierend ist das oder spüren Sie nach wie vor noch diese unbändige Power, das Land wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen?
Es ist gar nichts frustrierend, ganz im Gegenteil. Je mehr wir behindert werden, glaube ich, umso mehr erweckt das in uns den Kampfgeist, hier doch noch Licht ins Dunkel bringen zu wollen. Und wir schaffen es ja auch immer wieder. Und ich glaube, wir werden auch aus diesem Untersuchungsausschuss sehr, sehr viel herausholen. Und weil Sie auch gesagt haben, es sind zwei unterschiedliche Themen, ja und nein, sie haben eine gemeinsame Klammer, und das ist das Innenministerium, das ÖVP-geführte Innenministerium. Die ÖVP besetzt dieses Ministerium jetzt mit einer ganz kurzen Ausnahme von 1,5 Jahren seit 25 Jahren durchgehend. Also da muss man einmal wirklich genau hineinschauen. Und da ist einfach der Verdacht, dass die Macht, die dieses Ministerium auch hat, mit dem Sicherheit, mit dem Nachrichtendienst, der dort auch verankert ist, das ist schon ein Machtpotenzial, das es hier in diesem Innenministerium gibt. Und das lange Macht, wenn jemand lange an der Macht ist, ist halt die Versuchung manches Mal groß, dass man hier vielleicht die Macht überschießend gebraucht, um das jetzt ganz vorsichtig mal zu formulieren. Und ich glaube, das ist schon etwas. Und wenn sie versuchen, uns zu stoppen, dann sind wir immer am stärksten gewesen. Und daher sehe ich das ganz gelassen. Das ist für mich nicht frustrierend, sondern das zeigt mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Dann wünsche ich Ihnen auf diesem Weg gutes Gelingen und sage danke fürs Gespräch, Frau Belakovic.
Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
Ein spezieller Fang ging nun übrigens den Wachleuten eines Gefängnisses in Costa Rica ins Netz. Denn die Sicherheitskräfte konnten einen Drogenkurier festsetzen, dem es gelungen war, über die Gefängnismauer zu springen. Allerdings handelt es sich dabei um eine Katze, die grammweise mit Crack und Marihuana beladen worden war. Eine Strafe muss der unwissentliche Missetäter jedenfalls nicht absitzen. Die schwarz-weiße Fellnase wurde nun einem naheliegenden Tierheim übergeben. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.